Klein, aber hart.
So, dann sagen wir mal herzlich willkommen, liebe Potter, hier bei Klein, aber hart. Heute mal in einem ganz anderen Format. Achtung, wir haben uns viele Vorwürfe gefallen lassen müssen bisher. Wir wären zu männerlastig, ja, fast schon chauvinistisch manchmal. Und das möchten wir natürlich so nicht auf uns sitzen lassen. Deswegen darf ich ganz herzlich begrüßen heute Christine bei uns. Hallo, genau. Christine.
Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und die Jungs wollen mal beweisen, dass sie nicht chauvinistisch sind. So ist es. Und deshalb darf ich heute hier sein und Fragen vorlesen.
Ja.
Ich bin die Fragenfee. Aber vielleicht, das ist gar nicht chauvinistisch.
Nein, das ist also für alle Potter, die uns vielleicht nicht aus dem Radio kennen, soll ja vorkommen, Christine an unserer Seite morgens in unserer Morgensendung als die Stütze der Sendung natürlich. Ja. Und deswegen, Christine wird heute quasi als Mittler zwischen uns und den Hörern fungieren, weil, und jetzt komme ich mal dazu, das zu erklären, Michael Klein, ich muss ihn entschuldigen, der Micha kann leider nicht in dieser Woche, da Michael ist verhindert. Er ist nicht krank, alles gut, um Gottes Willen. Mhm. Aber dann haben wir überlegt, ja, wie können wir jetzt Ersatz finden für unseren Michael Klein? Und da haben wir einen anderen Michael gefunden, was uns sehr glücklich macht. Was heißt glücklich, ja, in dieser schwierigen Situation? Ja, das ganze Land spricht über Corona. Wir alle sind fest im Griff dieser Pandemie. Ich glaube, das kann man in diesen Dezembertagen, in dieser Adventszeit wirklich sagen. Und jetzt gerade aktuell der harte Lockdown erneut für den Freistaat Sachsen verhängt. Und deswegen freuen wir uns riesig, heute mal nicht Michael Klein, sondern Michael Kretschmer zu begrüßen. Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident, hallo.
Guten Tag.
Sind Sie eigentlich Podcast-Hörer? Schaffen Sie es ab und zu mal, einen Podcast reinzuhören? Sind Sie Podder?
Ja, seit letzter Zeit, immer wenn ich im Auto sitze, mache ich mir diese AirPods in die Ohren und dann höre ich meistens zu Themen, die völlig surreal sind, also ganz exotisch, mir was an und es ist unglaublich inspirierend.
Ja, tatsächlich, okay. Vielleicht um den Zusammenhang zum Podcast nochmal kurz zu erklären. Sie waren vor 2 Wochen bei uns in der Sendung und haben spontan zugesagt, auch mal in den Podcast zu kommen, was ich großartig finde bei dem, was Sie gerade absolvieren, weil ich glaube, kein Mensch möchte zurzeit Ihren Job haben, egal was Sie entscheiden, von irgendeiner Seite beziehen Sie immer Prügel, weil es, wie der Kollege Gabor Steingart das sagt, in diesen Zeiten überhaupt keine unschuldigen Entscheidungen mehr geben kann. Vor 2 Wochen haben wir noch gedacht, haben wir noch gehofft zumindest, es wird besser mit den Corona-Zahlen. Das war dann leider nichts. Und jetzt, kurz vor Weihnachten, haben wir nun die Bescherung. Harter Lockdown in Sachsen. War das wirklich nötig, Michael Kretschmer?
Ja, es ist nötig. Wir haben ja auch alle lang genug dafür geworben und davor gewarnt, dass wenn wir uns nicht diszipliniert genug verhalten, das Virus kein Erbarmen kennt und wir haben eine Situation in den Krankenhäusern, die das unausweichlich macht, wenn wir, und das ist nicht verhandelbar, wenn wir wollen, dass die medizinische Versorgung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist, vor allen Dingen für Menschen, die eben nicht Corona, sondern die einen Verkehrsunfall haben oder andere Erkrankungen, dann müssen wir das jetzt genau so machen.
Es ist nun ein etwas anderer Kurs, als wir das noch im Sommer oder auch im Spätsommer besprochen hatten. Waren die frühen Mahnungen der Kanzlerin eigentlich richtig aus Ihrer Sicht, aus der heutigen Sicht?
Ja, ich finde, das kann man erstmal bejahen und auf der anderen Seite, es kann selber jeder sich überprüfen, wie er vielleicht noch vor 3 Wochen gesehen hat, wie diese Maßnahmen sind. Ich habe in den letzten Tagen eigentlich nur Hinweise bekommen, was zu lockern ist und was gemacht werden soll. Ich erlebe jetzt meine Kollegen auch in anderen Bundesländern, die mit ähnlichen Maßnahmen wie wir versuchen, die Situation in den Griff zu kriegen, weil sie mir sagen, die Bevölkerung keine Akzeptanz hat für stärkere Maßnahmen. Ich denke, dass nach 10 Monaten viele erschöpft sind, dass viele auch nicht sehen, dass die Situation sich jetzt drastisch verändert hat im Vergleich zum Frühjahr oder zum Sommer. Und das wird uns dann zum Verhängnis. Und deswegen mussten wir jetzt und handeln wir jetzt auch sehr, sehr entschieden und müssen das gesellschaftliche, das wirtschaftliche Leben so nach unten fahren, dass man eben so wenig Kontakte hat, dass man sich nicht mehr anstecken kann.
Mhm. Michael Kretschmer, warum ausgerechnet Sachsen? Warum sind in Sachsen die Infektionszahlen doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt? Haben Sie eine Erklärung?
Das wird sich sicherlich in der Analyse nach hinten raus noch einmal darstellen. Das hat was mit auch der geografischen Lage zu tun. Wir waren im Frühjahr geschützt, weil die Infektionen aus Österreich kamen. Wir haben jetzt hier eine andere Situation. Wir sehen ja, wie das Land sich zunehmend dunkel färbt. Wir sind sehr weit vorn, aber es hat überall die gleiche Entwicklung. Wir haben in Deutschland von Februar bis Ende Oktober 500.000 infizierte Personen gehabt. Jetzt im November alleine im November 500.000, die gleiche Zahl. Wir sind vorn, das waren zum anderen Zeitpunkt andere Bundesländer. Das Entscheidende ist eben, dass man entschieden handelt, wenn eine Situation sich verändert hat. Das ist jetzt passiert. Und deswegen müssen wir jetzt zu diesen Maßnahmen greifen.
Christine, ich bin unhöflich. Eine Frage möchte ich noch loswerden.
Ja, es gibt ja,
Sie haben diese Vergleiche bestimmt auch gesehen. Ja, AfD in Sachsen, wo sind die stärksten Wahlkreise etc.? Dort sind die Infektionszahlen offensichtlich auch am höchsten. Sehen Sie da auch einen Zusammenhang?
Sicherlich ist nicht hilfreich, wenn man Maskenverweigerer ist, wenn man diese ganzen Maßnahmen ablehnt und sich ganz bewusst, explizit nicht daran hält, sondern genau andersrum handelt, dann ist das natürlich in diesem Pandemiegeschehen verheerend. Ob es diese Analyse, so wie sie jetzt gemacht wird, wirklich gibt, weiß ich nicht. Er nutzt auch alles gar nichts. Ich höre diese ganzen Reden auch über, was ist ein PCR-Test und wie viele Betten sind frei und nicht frei. Es gibt so viele Menschen, die hier durchs Land rennen mit einem profunden Halbwissen. Ich denke immer, wir müssen mit denen sprechen, die es angeht, die unmittelbar an der Front stehen, am Krankenbett stehen, und die haben von mir alle Unterstützung und deswegen auch diese Maßnahmen jetzt.
Sie waren an vielen Krankenbetten in den letzten Tagen und Wochen. Wie sind Ihre Eindrücke?
Ja, das dient zwei Dingen. Einmal Danke zu sagen und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass mehr Menschen hinschauen, was in den Krankenhäusern passiert. Und die Schwestern, jetzt auch wieder in Bischofswerda, sagen zu mir, wissen Sie, Herr Kretschmer, wir hier gehen fast unter. Es ist furchtbar, es ist eine furchtbare Krankheit. Viele, viele Menschen sterben, so viele, wie wir sonst nie erlebt haben auf unserer Station. Es ist unglaublich anstrengend, in dieser Vollmontur arbeiten zu müssen. Und wenn wir nach Hause kommen, werden wir gefragt von Bekannten, ach, es ist doch alles nicht so schlimm. Also diese Parallelwelt, deswegen habe ich versucht, viele Krankenhäuser zu besuchen, um auch Aufmerksamkeit für die veränderte Situation zu schaffen.
So, wir haben unsere Hörer gebeten. Das sind ja eigentlich auch alle schon Fragen im weitesten Sinne, die uns zugetragen wurden. Aber wir haben auch vieles Konkretes. Christine hat einen ganzen...
Viel. Ja. Okay, also es ist ganz, ganz viel zum Thema natürlich Schulen und Kitas und Horte werden geschlossen ab Montag. Da sind ganz, ganz viele Fragen reingekommen. Stellvertretend vielleicht einfach mal der Thomas. Die um 3 Tage vorgezogenen Weihnachtsferien sind schon schlimm genug, schreibt er. Aber wie stellen Sie sich bei einer erneuten Schließung von Schulen und Kitas vor, dass Eltern ihre Betreuungspflicht nachkommen? Urlaub ist nach dem letzten Lockdown keiner mehr vorhanden und unentgeltliche Freistellungen sind für Alleinerziehende oder Eltern mit geringen Einkommen keine Option. Es bleibt also nur eine heimliche Gruppenbetreuung und das ist ja dann eigentlich auch wieder kontraproduktiv. Also was sagen Sie diesen Menschen? Haben wir ganz viele solche Fragen bekommen.
Eine Notbetreuung für die Menschen, die unmittelbar gefordert sind in der Krankenversorgung, in der Medizin, bei der Polizei, auch in den Elektrizitätswerken oder bei der Wasserversorgung. Und für alle anderen gilt, dass sie zu Hause bleiben. Der Arbeitgeber wird entschädigt. Bei der Landesdirektion gibt es die Kollegen, die diese Anträge auch bearbeiten, wenn der Kindergarten, wenn die Schule, der Hort geschlossen ist bei den sehr kleinen Kindern, gibt es einen Ersatz für den Arbeitgeber durch pandemiebedingte Schließung der Kindergärten.
Der Sebastian möchte wissen, wo wird es in Sachsen erste Impfzentren geben? Stimmt es, dass die Leipziger Messe, dass es da bereits ab 15. Dezember losgehen soll?
Na, die Leipziger Messe haben wir angemietet, ist auch eingeweiht worden schon, das Impfzentrum. In jedem Landkreis gibt es ein solches Impfzentrum, hier in Dresden, auch im Messezentrum, Landkreis Görlitz in Löbau beispielsweise in der Messe. Und jetzt warten wir auf die Zulassung. Wir sind ja ganz bewusst nicht den Weg gegangen, Notzulassung wie in Großbritannien, sondern warten darauf und das wird Ende des Jahres passieren. Anfang kommenden Jahres kann es beginnen.
Da hat es auch viele kritische Fragen gegeben. Normalerweise dauert ja so eine Zulassung von einem Impfstoff ewig lange. Sinngemäß würden Sie sich als Ministerpräsident, also lassen Sie sich auch impfen?
Ja, selbstverständlich. Ich finde den medizinischen Fortschritt, der uns in die Situation gebracht hat, dass viele Krankheiten, die vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten tödlich waren, jetzt nahezu ausgerottet sind und keine Lebensbedrohungen mehr da sind, ist doch eine riesige Chance. Ja, auch da dieses Rumgebrabbel mit wirklich auch profundem Halbwissen von Menschen, die nicht im Stoff stehen, anstatt zuzuhören, was Mediziner, was Virologen sagen und darauf zu vertrauen, dass die am Ende den richtigen Weg finden, das ist doch das, was dieses Land auch groß gemacht hat. Es kann doch nicht wahr sein, dass hier jeder alles rum erzählt und das gleichwertig neben dem steht, die dafür ausgebildet sind und denen wir bei anderen Dingen selbstverständlich vertrauen. Ja, es gibt Leute, die rennen hier durch die Gegend, erzählen mir irgendwas vom PCR-Test, dass der nicht zuverlässig ist. Wenn ich mir ganz sicher bin, wenn Sie irgendwie die Frage haben, haben Sie Prostatakrebs und wollen Sie jetzt diesen PCR-Test machen, dass Sie sofort Ja sagen und auf das Ergebnis vertrauen würden. Deswegen würde ich hier auch sagen, die übergroße Mehrheit in diesem Land, die vernünftig ist und rational auch mit solchen Situationen umgeht, müssen stärken und wir müssen der Verdummung auch ein Stück weit hier entgegentreten.
Und nochmal nachgefragt, die Impfzentren sind insoweit bereit, in dem Moment, wo der Impfstoff dann eben auch bereitgestellt wird, kann es sofort losgehen.
Im Landkreis haben wir ein Impfzentrum und die Arbeit kann beginnen. Das ist ja ein Impfstoff, der sehr tief gekühlt sein muss in der Lagerung und deswegen zunächst erstmal nicht bei den Hausärzten verimpft werden kann. Das wird sich sicherlich im Laufe des Jahres dann auch ändern.
Okay, die Anja fragt, ganz anderes Thema, müssen Physiotherapiepraxen ab 14.12. auch schließen? Ganz praktisch.
Nein, es bleibt in diesem Bereich bei dem, was wir haben. Alles, was körpernahe Dienstleistungen sind, bleibt geschlossen, bis auf die medizinischen Anwendungen und bis auf die Friseure, die wir als Teil der Grundversorgung offen halten wollen.
Andreas möchte wissen, was wird mit Fahrschulen ab Montag?
Die werden ihre Arbeit einstellen müssen. Wir werden eine Regelung dafür treffen, dass diejenigen, die jetzt unmittelbar in der Prüfungsphase sind, also an Hochschulen, an Berufsakademien, aber auch in der dualen Bildung, dass die ihre Prüfung machen können. Aber ansonsten muss bis 10. Januar hier etwas Ruhe einkehren und die Vereinzelung gestärkt werden.
Mhm. Viele Fragen kommen aus der Fußballerecke. Sie sind ja auch Fußballfan. Ja, gestern RB erstmal wieder eine starke Leistung abgeliefert. Wie wird das im Profisport? Nee, vorgestern war es, oder?
Gestern sind wir ins Achtelfinale eingezogen worden. Und wir freuen uns darüber hinaus über tolle Ergebnisse bei Dynamo Dresden und bei Erzgebirge Aue. Sachsen ist ein Fußballland, aber nicht nur das. Wir haben auch Eishockey, wir haben die Niners in Chemnitz. Ein Sportland dieser Freistaat.
Wie geht's denn weiter mit dem Profisport, mit dem Profifußball zum Beispiel? Bleibt das unberührt jetzt?
Ja, ich bin der Meinung, dass wir da, wo Menschen Geld verdienen mit ihrer Arbeit und es am Ende aber nicht mit Publikum einhergeht, sie das machen sollen. Und deswegen auch der Weltcup, der hier in Dresden stattfindet, im Skifahren oder in Altenberg, das Rodeln, das sollen wir so lange wie möglich ermöglichen. Das ist ja keine Frage von Kontakten, die dort stattfinden, sondern das ist alles so abgeriegelt, dass es darum geht, dass dort eine sportliche Leistung erbracht wird.
Der Sven hat uns geschrieben. Sven fragt, wie es eigentlich ab Montag in der Kinder- und Jugendhilfe aussieht. Diese Einrichtungen werden seiner Meinung nach oft vergessen, obwohl sie für die betroffenen Familien immens wichtig sind.
Wir werden die Einrichtungen in Betrieb lassen, die ein sozialpädagogisches Angebot haben. Gerade da geht es ja auch um Kindeswohlgefährdung und die Frage, dass Jugendliche einen Ort haben, an dem sie hingehen können, wenn es zu Hause nicht so einfach ist. Aber ansonsten muss auch da sehr restriktiv gearbeitet werden. Ich meine, das, was wir jetzt vor uns haben, ist ein unglaublicher Einschnitt in das wirtschaftliche, in das gesellschaftliche Leben. Und diese Maßnahmen müssen jetzt wirklich ihre Wirkung entfalten und dürfen nicht verwässert werden.
Frau Lenk hat geschrieben, ich habe ein kleines Einzelhandelsgeschäft. Ich bin von der Schließung ab 14. Dezember jetzt betroffen. Welche staatlichen Hilfen bzw. Unterstützung finanzieller Art kann ich und natürlich alle anderen betroffenen Einzelhändler erwarten?
Ja, wir haben da seit Tagen sind wir im Telefonieren und versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden, haben uns auch mit anderen Bundesländern abgesprochen und ich bin da sehr froh darüber, dass es Bewegung gibt. Der Wirtschaftsminister Dulich wird das jetzt auch in den nächsten Zeit zeitnah vorstellen, dass die Wirtschaftshilfen, die wir zur Verfügung haben, auch für diesen Fall angewandt werden. Da geht es nicht um den Umsatzausfall, aber um den Ersatz von Fixkosten. Und damit sind ein Teil der Lasten, die diese Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt zu tragen haben, abgegolten. Ich finde, wir verlangen von den Einzelhändlern jetzt eine ganze Menge. Und Sie können sich vorstellen, wie sehr ich mir gewünscht habe und dafür gearbeitet habe, dass genau das jetzt nicht passiert. Aber es bleibt uns leider nichts anderes übrig, weil die medizinische Versorgung auf einem Kipppunkt ist. Und wir wissen, dass jetzt mit einem gewissen Zeitverzug die Zahlen erstmal noch steigen werden. damit sie dann auch hoffentlich in einigen Tagen wieder in einen Bereich kommen, dass sie nicht mehr dunkelrot und sind und die Warnlampen überall leuchten. Mhm.
Müssen sich unsere Nachbarbundesländer, also beispielhaft Brandenburg oder Sachsen-Anhalt, jetzt Sorgen machen, dass möglicherweise ab nächste Woche dann ein Einkaufstourismus der Sachsen stattfinden wird, das Virus dann möglicherweise in die anderen Länder getragen wird?
Also zunächst einmal erleben wir überall einen Anstieg der Corona-Zahlen, was damit zu tun hat, dass überall die Situation verkannt wird. Sie ist wesentlich dramatischer als im Frühjahr. Und sie wird als weniger ernst empfunden als im Frühjahr. Mhm. Und diese Kombination ist der Grund, warum die Zahlen überall steigen. Wir wollen eine Regelung treffen, dass der Einkauf und auch der Aufenthalt der Bürgerinnen und Bürger in einem Kreis von 15 Kilometer um den Wohnort herum erfolgen soll. Und dass es auch keine Gründe mehr gibt, wohin zu fahren. Mhm. Und das sehen wir natürlich in den Grenzregionen ein Stück weit als problematisch. Das muss man sehen. Es ist am besten, wenn jeder sich an die Vorgaben hält und es dadurch auch zu weniger Problemen kommt. Noch einmal, das, was wir jetzt haben, wird auch sehr stark und ganz klar kontrolliert. Es wird Bußgelder geben, weil wir jetzt etwas tun, was so viele Menschen in Probleme bringt. Und deswegen müssen jetzt die Maßnahmen auch wirklich greifen.
Hm. Würden Sie es begrüßen, wenn andere Bundesländer jetzt nachziehen und also einen ähnlich harten Lockdown verhängen?
Ja, ich handle für Sachsen. Ja. Und mir geht es darum, dass das angemessen ist, der Situation auch entsprechend. Und deswegen haben wir versucht, über die Monate jetzt mit weicheren, milderen Mitteln dieses Ziel zu erreichen. Wir sehen, dass das nicht gelingt, deswegen jetzt auch dieses harte, klare Durchgreifen. Und ob das in anderen Bundesländern auch so notwendig ist, das muss die Situation zeigen. Ich will mal sagen, Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise werden diese Maßnahmen jetzt sicherlich nicht vermittelbar. In anderen Regionen wird man zu ähnlichen Lösungen kommen wie bei uns.
Mhm. Mhm. Kommen wir wieder zu einer Hörerfrage. Viola möchte gerne wissen. Viola ist Reinigungskraft. Ich arbeite Teilzeit als Reinigungskraft in einer Grundschule. Mein Lohn reicht gerade, um über die Runden zu kommen. Ist Ihnen bewusst, dass, wenn die Schulen schließen, ich nur noch einen Bruchteil an Kurzarbeitergeld bekomme? Ich spreche für alle, die in der Reinigung tätig sind. Tag für Tag sind wir an vorderster Stelle, um alles zu reinigen und zu desinfizieren. Aber erwähnt werden wir nicht. Wir bemühen uns, unsere Arbeit gut zu machen und müssten wenigstens ein wenig Anerkennung bekommen.
Oh, nicht nur Anerkennung. Ich habe in vielen meiner Gedanken und Überlegungen über die Frage, was müssen wir für Maßnahmen ergreifen, genau solche Personengruppen vor Augen gehabt, die in der Reinigung arbeiten oder die als Teilzeitkräfte auch in der Gastronomie beispielsweise arbeiten. Und ich weiß, dass so viele von ihnen sich ganz klar an die Regeln gehalten haben. Und ich weiß, wie sehr sie auch verärgert waren, wenn sie gesehen haben, dass Leute keine Maske aufgesetzt haben, in der Gastronomie sich möglicherweise nicht dran gehalten haben, wie Kellnerinnen und Kellner sauer waren, wenn sie selber mit der Maske unterwegs sind und andere das nicht getan haben. Es gehört zu der Wahrheit dazu, dass sehr viele Menschen sich verantwortungsvoll verhalten haben und jetzt noch mehr zu tragen haben, obwohl andere die Verantwortung für diese Situation haben, nämlich diejenigen, die das alles ignoriert haben.
Die Lydia möchte wissen aus Oberwiesenthal, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, welche Unterstützung, Hilfen gelten für die Händler in Tourismusregionen, die ja nun unmittelbar durch das Wegbleiben der Gäste, die Schließung der Hotels und der Gastronomie vom Lockdown betroffen sind? Können hier die November- und Dezemberhilfen ebenfalls nochmal beantragt werden?
November- und Dezemberhilfen sind für einen definierten Kreis an Unternehmen möglich. Das ist ja die 75% Ausgleichsregelung und für alle anderen gilt die Wirtschaftshilfe 2 und jetzt 3, die ab Januar gilt, indem wir demnächst auch, glaube ich, eine Lösung für uns haben werden. Und da geht es darum, dass Fixkosten, Mieten, Pachten, Kreditraten, ähnliches zu einem höheren Anteil ausgeglichen werden können. Das ist nicht der Umsatzausgleich. Das kann man vielleicht auch verstehen, dass man Einzelhandel nicht mit Umsatz ausgleichen kann, aber es brauchte eine Lösung und wir sind jetzt auch kurz davor, sie öffentlich erklären zu können.
Das heißt, es bleibt auch im kommenden Jahr für oder bei den Hilfen für Unternehmen und Unternehmer. Es gab ja da einen kleinen Dissens mit ihrem Wirtschaftsminister Dulich. Sie sagten, die Hilfen werden im kommenden Jahr möglicherweise eingeschränkt. Er hat gesagt,
die 75%-Regelung im kommenden Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr geben, sondern dann ein System, das hat der Bundesfinanzminister ja auch mehr als einmal erklärt und es ist aus meiner Sicht ja auch nachvollziehbar, was sich an die tatsächlichen Kosten eines Unternehmens wendet oder danach richtet. Und damit ist natürlich weniger an Geld, was am Ende bei dem geschlossenen Unternehmen ankommt. Auf der anderen Seite, wir alle zahlen diese Maßnahmen. Man kann das rechtfertigen, aber es bleibt dabei. Der Monat November, Dezember ist wesentlich komfortabler ausgestattet aus Sicht eines geschlossenen Unternehmens als der Januar.
Wir haben eine Mail bekommen vom Christoph. Christoph schreibt, er hofft, dass auch mal kritische Fragen gestellt werden dürfen.
Jetzt ist einer dran.
Ja, ich bin kein Querdenker, aber einer, der nachdenkt. Von Beruf Physiotherapeut. Wie kann es sein, dass mit immer mehr Einschränkungen es immer höhere Infektionszahlen gibt?
Ja, oder andersrum. Was wäre gewesen, wenn wir diese Einschränkungen alle nicht genommen gemacht hätten? Wo wären wir gelandet? Ich meine, es ist ja ein Gedankenexperiment. Den Lockdown, den wir jetzt haben, vor 8 Wochen oder vor 4 Wochen zu sehen, ich sehe ja heute schon, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der auch das nicht akzeptiert. Und was mich am meisten wirklich auch verwundert und besorgt, nicht bereit ist, der Situation in die Augen zu schauen. Ich meine, niemand trifft solche Entscheidungen gern. Aber wenn wir darüber sprechen, wie die medizinische Versorgung ist, wie die Intensivbetten sind, wie in Größenordnung aus Regionen Patienten verlagert werden müssen, nach Dresden, nach Leipzig, weil die Versorgung dort nicht mehr gewährleistet ist, dann ist doch eigentlich klar, dass selbst wenn ich eine völlig andere Meinung zu allem gehabt habe, ich zumindest diese Fakten anerkennen muss.
Was ist das eigentlich für ein Gremium, das diese Entscheidung schlussendlich trifft? Also Sie werden ja nicht alleine dann im Büro sitzen und sagen, so, ab morgen werden wir bekannt geben, dass wir ab kommende Woche dann den harten Lockdown wieder fängen. Was ist denn da mit dem Kabinett zusammen?
Also das ist ein guter Punkt, die sächsische Staatsregierung. Wir haben den Landtag beteiligt, der seine Meinung dazu sagen wird und der auch Veränderungen sicherlich auch noch anmahnt. Wir sind im Gespräch mit den Wirtschaftsverbänden, mit den Kirchen, mit den Arbeitgeberverbänden, mit den Gemeinden und auch mit den Landkreisen. Und daraus entsteht am Ende eine Rechtsverordnung, die abgewogen ist, wo die verschiedenen auch das Spezialwissen mit einfließt. Und deswegen kann es sein, dass am Ende trotzdem vielleicht gewisse Aspekte nicht richtig gesehen werden. Dann müssen wir nachsteuern, aber wir sind jetzt dabei, die Personengruppe zu identifizieren, die ihre Kinder in die Notbetreuung geben können. Wir sprechen darüber, wie Wirtschaftshilfen gestaltet sein müssen und ähnliche Dinge.
Also es ist nicht so, wie man immer wieder hört, die Merkel entscheidet, der Kretschmer entscheidet, sondern das sind
Nein, wir sind eine Demokratie und deswegen ist es auch gut, dass Frau Merkel gehört wird, aber am Ende eine größere Anzahl von Menschen auch die Entscheidung trifft. Und ich will noch einmal sagen, ich halte es für absolut richtig, wie wir uns im Sommer verhalten haben, dass wir die Dinge ermöglicht haben, dass Sachsen ein Land der Freiheit ist und deswegen wir auch versucht haben, mit milderen Mitteln diese Pandemie einzugrenzen. Und es ist an anderen, in anderen Bundesländern mit weniger Maßnahmen sogar besser gelungen als bei uns. Und deswegen braucht es jetzt zum Schutz der Bevölkerung diesen doch stärkeren Lockdown. Aber Sie werden erleben, dass andere nachziehen.
Was machen Sie eigentlich privat, um mal runterzukommen? Ich kann mir vorstellen, momentan gibt es doch von allen Seiten, alle sind ständig kritisch, eigentlich kann man es immer nur falsch machen. Sie haben bestimmt ganz oft so einen Hals jetzt mal auf Deutsch gesagt. Was machen Sie? Haben Sie einen Boxsack im Keller hängen? Oder?
Also man kann es nicht eben richtig machen. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dass ich dafür kritisiert werde, dass Geschäfte geschlossen werden oder dass ich dafür kritisiert werde, dass Menschen sterben, dann entscheide ich mich für das Erste. Und ich habe diese wunderbaren Frauen und Männer in den Krankenhäusern gesehen und erst danach war ich auch richtig klar darüber, wie dramatisch das Ganze ist und hoffe, dass viele dies auch so nachvollziehen können. Ansonsten, ich werde herangezogen zu Gartenarbeit, ich werde vor die Tür geschickt zum Joggen und zum Kochen, das mache ich meistens selbst. Und dann ist es schon auch möglich, sich abzulenken. Aber Sie haben recht, in dieser Phase, in der wir jetzt sind, drehen sich alle, auch meine Gedanken, aber von vielen anderen eben auch um diese Frage, wie schaffen wir das Ganze in den Griff zu kriegen? Wie können wir negative Folgen abmildern?
Da sind wir schon beim Thema Weihnachten. Werden Sie da zur Ruhe kommen und die Lockerungen genießen können, die dann ja greifen? Das ist jetzt vielleicht eine zweigeteilte Frage, dass wir vielleicht auch nochmal auf die Lockerungen in den Weihnachtstagen zu sprechen kommen. Aber erstmal ganz persönlich, kommen Sie zur Ruhe? Ich kann mir vorstellen, Sie absolvieren gerade einen höllischen Terminmarathon. Ja, man sieht Sie überall, man hört Sie überall.
Wir haben ja Familie und haben Kinder und da ist Weihnachten mit Christbaumschmücken und Aufbauen von Krippe und allen schon auch ein Moment, wo wir wirklich auf ganz andere Gedanken kommen, klar.
Okay, und dann eben etwas lockerer, das heißt, es kommt Familie auch hinzu. Wir dürfen ja, um das jetzt nochmal zu klären, zu Weihnachten ein bisschen aufbrechen.
Bis zu 10 Personen hinzukommen und das würde ich auch jetzt nicht ändern wollen. Das haben sich viele darauf eingerichtet und gerade im Familienumfeld ist man ja auch sehr verantwortungsbewusst miteinander, hofft man und wünscht man sich. Aber dabei wird es bleiben. Bei uns werden es, glaube ich, nicht 10 Personen werden. Wir sind da etwas reduzierter unterwegs. Aber auch deswegen, weil unsere Eltern und meine Schwiegereltern selbst von sich aus gesagt haben, wir machen das dieses Jahr mal anders. Und ich will mal sagen, das hat mich auf der einen Seite gefreut, dass sie die Sachen akzeptieren. Auf der anderen Seite macht es mich traurig, weil sie damit ja auch zu erkennen gegeben haben, welche Sorgen sie sich machen. Und wie ernst sie die Situation für sich einschätzen. Und das ist natürlich etwas, was mich betrübt, weil es ja auch die eigene Familie ist.
Bleiben wir gleich beim Thema Familie. Uns haben auch ganz viele Menschen geschrieben, die Angehörige in Seniorenheimen haben. Zum Beispiel die Bettina schreibt, sehr geehrter Herr Kretschmer, momentan darf ich meine Mutter, die an Demenz erkrankt ist, nicht im Seniorenheim besuchen, vorerst bis Mitte Dezember. Sie ist auf 15 Quadratmeter eingesperrt und darf das Zimmer nicht verlassen. Wir können maximal telefonieren. Wie kann das anders geregelt werden? Das ist kein Zustand. Sie wird demnächst auch Geburtstag haben. Ich würde mir wünschen, die Politik würde nicht nur reden, sondern Lösungen und Konzepte schaffen.
Ja, die Problematik ist ja, dass zu einem sehr großen Anteil die Zahl der Sterbefälle und der Infektionen sowieso in Pflegeheimen entstehen und dass wir eine Pflicht haben der Einrichtungen, dass sie auch Besucher zulassen, Familienangehörige, die es dann ausgesetzt, wenn in einer Einrichtung Corona ausgebrochen ist. Das ist auch notwendig, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Ich habe den Landräten sehr in ihrem Willen sie bestärkt, ein generelles Betretungsverbot zu erlassen und nur noch Besuch zuzulassen mit einem negativen Corona-Test. Das wird bestimmt dem einen oder anderen auch nicht gefallen, aber mittlerweile gibt es diese Schnelltests und sie können auch von den Heimen dann auch angeboten werden. Die Preise sind niedrig. Man, glaube ich, kann jeder tragen. Das ist aus meiner Sicht alles besser, als dass wir da in größeren Ordnungen Leute haben, die versterben, die Pflegeheime kommen und die aus dem Pflegeheim ins Krankenhaus kommen. Und das ist jetzt zwingend notwendig. Ich habe das auch einer Kollegin in einem anderen Bundesland jetzt empfohlen. Wenn Sie jetzt noch etwas tun können, weil die Welle Sie vielleicht noch nicht so erwischt hat, es ist ja eine pandemische Welle, die gerade durch Deutschland geht und wir sind am Anfang dieser Welle mit dabei gewesen, aber sie vollzieht sich durch ganz Deutschland in den Norden, dann müssen Sie jetzt die ganzen Pflegeheime schließen und es darf wirklich nur noch Zutritt geben mit einem negativen Test und die ganzen Mitarbeiter müssen sich mindestens jeden zweiten Tag testen lassen.
Wir haben eine ganz praktische Frage von der Katrin. Und zwar, Katrin hat einen Umzug im Januar geplant. Die alte Wohnung ist gekündigt. Der Umzug fällt jedoch Anfang Januar in den Lockdown. Wir haben einen Dreijährigen. Wie sollen wir das anstellen? Ohne Hilfe und geschlossene Kitas, ein Unternehmen können wir uns nicht leisten. Kann man da eine Ausnahme machen? Zum Beispiel Masken für die Helfer?
Ja, Umzug ist bestimmt möglich. Und das heißt ja auch nicht, dass man gar nicht mehr sich miteinander begegnen darf. Aber eben wenige Menschen. Wir haben ja gesagt, maximal 5 Personen aus 2 Hausständen und da muss man das eben so organisieren.
Mirko hat uns noch geschrieben, haben wir eigentlich schon angesprochen, aber ich möchte niemandem das Weihnachtsfest vermiesen, aber wie kommt man auf die Idee, dass ein Coronavirus über die Feiertage nicht aktiv ist und man die Regeln zu der Zeit, wo alle eng zusammenrücken, lockert? Geben solche Entscheidungen nicht den Nährboden für all die Corona-Leugner?
Nein, ich finde, wer das für sich so erkennt und sagt, ich bin da noch restriktiver als das, was wir vielleicht als Gemeinschaft miteinander vereinbaren, dann diesen Leuten kann man nur sagen, danke, dass sie ihren Beitrag dazu leisten. Bei uns werden es auch keine 10 Personen zu Hause sein. Aber es ist eben schon auch ein Stück weit eine Ab- Abwägung dessen, was notwendig ist, mutbar ist. Und niemand muss an die Grenze gehen und niemand muss Schlupflöcher suchen, sondern es braucht die Übernahme von Eigenverantwortung und dem gesunden Menschenverstand.
Mhm. Wenn wir uns in der Zeit 8 Monate zurückbeamen könnten, würden Sie irgendwas anders machen, irgendwas anderes entscheiden?
Wir hätten vor 8 Monaten mit Sicherheit nicht in dieser Konsequenz Schulen, Kindergärten geschlossen.
Mhm.
Die Lehrbettenverordnung, die damals geschaffen wurde, die sehr viel Geld gekostet, war aus heutiger Sicht nicht notwendig. Ich habe das Gefühl, dass die eine oder andere Maßnahme, die damals zu überzogen war, jetzt aber notwendig ist, beispielsweise eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser mit Finanzen, jetzt von Seiten des Bundes auch nicht oder nur zögerlich getroffen wird. Darüber sprechen wir sehr intensiv. Die Situation ist heute dramatischer als im Frühjahr. Das sollte vielleicht so insgesamt ein ganz klarer Grundsatz sein, den wir alle beachten.
Vielleicht sollte man auch mal sagen, man lernt ja in so einer Krise, und das ist ja ein Phänomen gewesen, mit dem wir alle noch nie konfrontiert waren. Also ist es wahrscheinlich sehr einfach, sich heute hinzustellen und zu sagen, warum haben die damals nicht das und das und das und das gemacht? Dann hätten wir heute nicht die Situation.
Ich finde es aber legitim, und ich stelle mir diese Frage für mich selbst auch und finde auch, dass man sagen muss, ein schnelleres Handeln wäre sinnvoller und besser gewesen. Auf der anderen Seite ist es genau so, wie Sie sagen. Es ist in unserer Generation das erste Mal, dass wir so eine pandemische Lage haben, hoffentlich auch die letzte. Es wird nicht die letzte in der Geschichte der Menschheit sein, sondern es gibt unglaublich viele Viren, die übertragbar sind, und die Menschen sind viel mehr mobiler und enger zusammen als noch vor Jahrzehnten. Also das wird wiederkommen, aber wir lernen daraus, und finde jetzt auch da in Sachsen, müssen wir sagen, immer mit der Ruhe. Sie werden erleben, dass die Maßnahmen, die wir heute ergreifen, von anderen morgen und übermorgen in ähnlicher Weise ergriffen werden. Man muss der Situation angemessen handeln. Ob es wirklich vorstellbar war und wer das auch wollen könnte, dass wir den gesamten Sommer über alle Geschäfte und alle Hotels geschlossen lassen hätten, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man in der Tat eine Zuspitzung der Situation sieht, die mit dem Wetter zu tun hat, die auch mit dieser besonderen pandemischen Situation zu tun hat, die sicherlich auch was mit der Haltung der Bürgerinnen und Bürger zu tun hat. Aber in der Summe haben wir jetzt eine Aufgabe, die wir klären müssen.
Mhm. Ihre Einschätzung, wann sind wir wieder in normalen Fahrwassern?
Ja, ich habe mir das abgewöhnt, weil mir neulich mal jemand gesagt hat, Sie haben das und das versprochen.
Mhm.
Und ich gesagt, nein. Und wenn es als Versprechen angekommen ist, dann tut es mir leid. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Was ich versprechen kann, ist, dass ich der Situation angemessen handeln und absolut entschieden und auch mich nicht ängstigen lasse, weil es möglicherweise jemand nicht gefällt. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass im Februar damit Schluss ist oder im April. Wir arbeiten daran, alle miteinander.
Ministerpräsident Michael Kretschmer, unsere halbe Stunde ist schon wieder rum. Das heißt, wir dürfen uns ganz herzlich bedanken.
Bitte.
Auch mal in diesem ungewöhnlichen Format. Und wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit. Ruhige Weihnachten.
Das wünsche ich Ihnen allen auch.
So, und das war's schon. So einfach geht das mit dem Podcast. Was macht er jetzt eigentlich zum Schluss immer?
Wir machen eigentlich zum Schluss immer einen gespielten Witz, aber ich weiß nicht, ob das heute...
gespielter Witz. Auch einmal nach dem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten. Mein lieblingsgespielter Witz, darf ich
Hast
schnell?
Hast du einen?
Kleiner logisch. Also, Achtung, mein okay. lieblingsgespielter Witz.
Ich schwöre
Witz.
Euch, ja. nicht abgesprochen. Ich schwöre es euch. Okay, na, dann bin ich gespannt.
Ihr werdet euch wegschmeißen. Ja. Der beste Witz ever. Liebe, wie sagt ihr?
Potter. Liebe Potter-Gemeinde. Und bitte immer direkt und persönlich ansprechen, die Mama von Micha Klein.
Ach so, ja, liebe Mama, wie heißt sie denn?
Erstpotterin. Mama.
Ach, die Mama. Also liebe Mama von Micha Klein, jetzt endlich mal ein wirklich guter Witz. Und zwar sitzt. Lach doch nicht. Ich hab mich gestoßen gerade.
Wir müssen den spielen. Es ist ja ein gespielter Witz. Ne? Also du musst die Situation beschreiben.
Okay,
also ich merke schon, du kennst unseren Podcast nicht so genau. Also
du beschreibst
die Situation und natürlich müssen die Rollen jetzt geteilt werden. Ne? Also du musst mir eine Rolle zuteilen und du übernimmst dann natürlich die Hauptrolle, weil nur du weißt ja, wie der Witz ausgeht.
Okay, Situation: sitzt die Schnecke auf der Schildkröte.
Okay, also ich bin die Schildkröte.
Du bist die Schildkröte.
Ich bin die Schildkröte. Muss ich irgendwas sagen, irgendwas machen?
Du läufst so als Schildkröte.
Ja, und Was macht eine Schildkröte? Frisst Gras oder so?
Löwenzahn.
Ja, Löwenzahn, ja. Okay, also ich bin jetzt die Schildkröte, okay.
Ich sitze quasi auf dir drauf.
Okay.
Also die Schnecke
du
auf
bist
der
Schnecke.
Schild- ja. Und. Hui! Hui! Fahrtwind! Ich die Schnecke auf der Schildkröte! Hui!
Ja. So einfach ist das vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum das bisher ein rein männlicher Podcast war.
Es wird auch so bleiben, haben Sie keine Angst.
Okay. Bitte bleibt gesund.
Ja.
Und ja, wir hören uns dann entweder morgen früh im Radio oder dann nächste Woche mit der nächsten Podcast-Folge.
Garantiert frauenfrei.
Na, wissen wir nicht. Mal sehen. Lasst euch überraschen. Mal sehen, wer dann unser Gast ist. Wir können uns ja wieder einen Gast einladen. Mal sehen.
Naja.
Okay, also bis dahin, schön gesund bleiben. Tschüss.